Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Ja, was nehmen wir mit aus dem Iran-Konflikt für unsere Banken? Eine ganze Menge. Wir haben plötzlich wieder eine Inflationsdebatte. Wir müssen uns Sorgen machen über Lieferketten, über die Konjunktur. Und wir haben auch wieder ganz konkret Leitzinserhöhung der EZB schon in diesem Sommer auf dem Tisch. Jochen erzählt uns, was auf der Payment Exchange in Berlin so gequatscht wurde, was die Trends sind und hat auch identifiziert, dass möglicherweise in Sachen digitaler Euro ein paar Rückzugsgefechte laufen. Wir ordnen Nachrichten aus dem Genossenschaftssektor an. Da gab es im Kleinen eine Information über die Aktivierung der iPhone-Bezahlmöglichkeit und im Großen Zahlen, wie die Geschäfte der Primärinstitute im letzten Jahr gelaufen sind. Und wir sprechen auch darüber, dass im Konsumentenkreditgeschäft, relativ margenstarkes Business, aber auch riskant, da hat es einen ziemlichen Einbruch im Neugeschäft gegeben. Und wir gehen mal der Frage nach, warum. Viel Spaß. Hallo Jochen, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian.
Ja, aus einigen Dingen, die noch vor einer Woche eher eine Vermutung waren, als ich mit Bernd gesprochen habe, ist ja jetzt eine Gewissheit geworden. Das, was da am Persischen Golf passiert im Iran, das wird vermutlich einen doch etwas weitergehenden Einfluss auf unsere Konjunktur und natürlich damit auch auf unsere Banken haben, als man das vielleicht noch ganz anfänglich in den ersten Stunden, Tagen dieses Konflikts dachte, oder?
Ja, vor allem auf die Zinsen. Wenn die EZB jetzt überlegt, die Zinsen anzuziehen, zu steigern, bislang war es ja eigentlich eher umgekehrt, dass überlegt wurde, die Zinsen zu senken. Und das hat natürlich dann massive Auswirkungen auf die Banken, auf den Kapitalmarkt etc.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt. Es ging in Richtung mögliche Zinssenkung zum Jahresende, laut den Markterwartungen. Und jetzt haben wir urplötzlich mindestens eine, womöglich sogar zwei Zinserhöhungen eingepreist, möglicherweise schon eine Leitzinsanhebung im Juli. Und das ist natürlich sehr problematisch für die Banken, weil gegen höhere Zinsen hätten sie natürlich per se nichts einzuwenden. Aber wenn das natürlich nicht wegen einer brummenden Konjunktur passiert, sondern weil die Erwartung reinsickert, dass wir eine höhere Teuerung bekommen, dass die Inflationserwartungen nicht mehr verankert sind, wie es so schön heißt, dann ist es äußerst problematisch. Und wir wissen ja alle, die Wirtschaft in Deutschland auch einigermaßen fragil. Die kann, glaube ich, Zinserhöhungen und erschwerte Finanzierungskonditionen jetzt überhaupt nicht gebrauchen in dem Zusammenhang.
Ja. Nee, Rückenwind ist was anderes. Das stimmt.
Und ich glaube, man kann es auch gut erkennen in dem, was bei den Bankaktien passiert. Wir haben ja im MSCI World so als Gradmesser für was so global an den Aktienmärkten passiert, sind wir ja nur 2,5% unter den Höchstkursen, die da erreicht worden sind vor dem Konflikt. Eigentlich schon mal total krass, wenn du es dir überlegst, was auf dem Spiel steht in Sachen Ölpreis, Lieferketten etc. Dann haben wir aber europäische Bankaktien, Eurostox Banks, der ist jetzt hier Stand Donnerstag 13% unter Wasser, verglichen mit den Höchstkursen zuvor. Commerzbank 15% und Deutsche Bank, hast du eine Ahnung, wie die schon wieder unter ihren Höchstkursen von Ende Februar steht?
Ja, so Pi mal Daumen 10 Euro pro Aktie, das etwas über 30 waren, so vielleicht minus 30%.
Na, 10 Euro waren es auch nicht ganz, aber sie steht jetzt 24%, also knapp unter 26 okay. Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme, genau. Aber knapp ein Viertel zu verlieren, ist natürlich ein Ding und das liegt natürlich daran, glaube ich, dass Deutsche Bank, Commerzbank, die Aktien generell einen riesen Hebel auf die wirtschaftliche Entwicklung haben. Da haben wir vergangene Woche schon drüber gesprochen und das ist bei der Deutschen Bank, glaube ich, noch extremer. Da ist man noch stärker von der globalen Stimmung abhängig, als es bei der Commerzbank der Fall ist, die eher so ein deutsches Play ist, wie es so schön heißt. Und ja, da gab es jetzt ziemlich auf die Zwiebel. Muss ja dazu sagen, es sind ja noch Riesenpuffer bei den Banken da. Man ist so wahnsinnig profitabel geworden, dass man sich, glaube ich, auch ein bisschen was leisten kann. Aber wir hatten noch immer wieder darüber gesprochen, die versprechen hohe Ausschüttungen. Und sobald der Gewinn zurückgeht, schlägt es natürlich direkt auf die Kapitalrückzahlung durch, die Investoren bekommen. Und das, was da passiert im Moment, diese Eintrübung, das schlägt ja in ganz vielen Bereichen rein. Möglicherweise wird es für die Risikovorsorge problematisch.
höhere Inflation kann niemand mögen. Dann kriechen ja auch die Mittel- und Langfristzinsen auch nach oben im Moment. Bei 2- bis 5-jährigen Bundesanleihen reden wir da über 0,3, 0,4% und selbst bei den 10-jährigen Bundesanleihen auch knapp 0,3%. Es macht natürlich auch nicht sonderlich Lust, mich in der Baufinanzierung zu engagieren. Also es tropft und sickern die Probleme, wenn sich das nicht schnell auflöst, an ganz vielen Fronten im Moment rein für die Banken. Und das hat sich jetzt wirklich irrsinnig schnell gedreht, gemessen daran, dass wir vor 3 Wochen noch über den Einfluss von KI auf die Makrolage diskutiert haben.
Total. Wobei auch in den USA ist ja so, dass also JP Morgan geht ja auch ziemlich Richtung Süden vom Aktienkurs. Aber ich glaube, nochmal zurückzukommen auf Europa und auf Deutschland, gerade mit den langfristigen Bauzinsen, das hat die Industrie, die auch im Moment eher schwierig und angeschossen ist, ist auch keine guten Rückenwind. Also in allen Bereichen jetzt plötzlich Gegenwind. Die Hoffnung ist, dass vielleicht das Thema mit Iran sich schnell löst und dann vielleicht wir in 2 Wochen oder 3 Wochen wieder über was anderes reden, weil die Situation sich wieder beruhigt hat.
Ja, also ich glaube, bei den Banken ist man deutlich aggressiver vorgegangen, die Konsequenzen einzupreisen, als das bis jetzt generell am Aktienmarkt der Fall ist, wo ich immer noch auf der Position stehe. Gemessen an dem, was passiert, ist die Reaktion eigentlich noch harmlos und was der Ölpreis da veranstaltet nach oben. Ja, da ist man bei Banken etwas aggressiver zu Werke gegangen. Aber man glaube, ein Grund mehr zu hoffen, dass sich das alles auflöst, ja. Dass wir eine schnelle, friedliche Lösung dieser Kiste kriegen.
Aber lass uns vielleicht mal in die normalen operativen Themen reingehen, statt in die Weltsituation. Was gibt's denn diese Woche Neues?
Ja, das frage ich lieber dich, was los war, denn du warst ja vermutlich mindestens 2 Tage und 2 Nächte, wie es so schön heißt, auf der Payment Exchange in Berlin unterwegs und hast mit Sicherheit das Ohr auf die Straße gelegt, was so los ist. Und dann erzähl uns doch mal, was wir wissen müssen. Was war los? Was sind die Trends? Worüber hat man geschnackt in Berlin?
Ja, also ich bin jetzt zurückgekommen gerade gestern Abend, spätabend aus Berlin und es war das 10. Jahr der PEX. Also insofern ein schönes Jubiläum, handelbar da mit sehr vielen Dienstleistern, die sich dann halt, PEX heißt Payment Exchange, sehr ausgetauscht haben. Es war, glaube ich, die stärkste und die vollste Payment Exchange. Wir sind ja dann ins Tipi umgezogen seit ein paar Jahren und das war richtig pickepacke voll. Und weil wir dieses Jahr eine Jubiläums-PEX hatten, haben wir einfach mal zurückgeschaut so auf die Themen der letzten 10 Jahre. Und ich fand es sehr kurios, die Themen der letzten 10 Jahre haben sehr viel zu tun mit den aktuellen Themen. Weil da ging es um Mobile Payment, Mobile User Experience, alternative Zahlungsmethoden, Ident und Blockchain. Und viele Dinge, die man sich da vorgestellt hat, haben sich halt nicht materialisiert. Und jetzt ging es um AI natürlich, aber halt auch wieder souveräne alternative Zahlmethoden, Stablecoins, Blockchain und Ident. Also insofern, die Themen haben sich nicht großartig geändert, aber natürlich die Ausprägung der Themen hat sich geändert. Aber interessant waren die sehr starken Diskrepanzen. Also während die Händler, die auf den Panels saßen, sehr stark über UX gesprochen haben und eigentlich sogar eine Reduktion der Zahlmethoden, also eine Konsolidierung der Checkout-Methoden, waren die ganzen anderen Vertreter, die gesagt haben, wir müssen neue Sachen bringen, also digitale Euro-Vero, Stablecoins, Eudi-Wallet und Eudi-Pay. Also im Grunde, da war genau das Gegenteil. Und auch sehr interessant fand ich so ein bisschen die unterschiedlichen Sichten der Vertreter von Bankkonsortien, Verbänden und Behörden versus der Unternehmer. Also da gab es durchaus sehr unterschiedliche Fokus der Gespräche. Und zwar ist mir auch bei der Frankfurt Digital Finance aufgefallen, die eher unternehmerischen Sprecher fingen sofort an mit der Kunde, Interessen des Kunde und übrigens der Kunde, während die anderen eher von sich heraus ihren Problemen, ihren Industrieherausforderungen gesprochen haben. Fühlte ich mich so ein bisschen wie eine moderne Aufführung von Andersens Kaiser neue Kleider und ich wollte ein paar Mal reinrufen, so nach dem Motto, aber er oder sie hat doch gar keine Kleider an. Ja. Also von daher, da ist teilweise sehr viel Wishful Thinking und mal gucken, wie wir in 10 Jahren da wieder zurückschauen.
Wie laut war das Wehklagen über drohende Kosten durch den digitalen Euro? Also meine Kollegin Georgia Hedicke war ja auch da. Die meinte, es war auch so sinngemäß, trinkst einen Kaffee mit Vertreter von Banken und nach ungefähr 30 Sekunden ungefragt fängt er an zu erzählen, oh, der digitale Euro, wenn der kommt, also wenn wir das investieren müssen, um Himmels Willen so ungefähr. Hast du es auch so empfunden?
Ja und nein. Das Interessante ist, dass man hinter vorgehaltener Hand gesagt bekommt, dass von den gleichen Banken, den gleichen Bankengruppen auf der einen Seite natürlich das Wehklagen kommt, auf der anderen Seite von anderen Abteilungen schon informell vorgefühlt wird, auch bei den Ausschreibungen der EZB, können wir uns schon mal die Unterlagen schicken, wie sieht das eigentlich aus? Also man sieht da auch so einen Kipppunkt, wo auf der einen Seite natürlich noch das Lobbying und die offizielle Aufregung passiert, aber auf der anderen Seite sich schon andere Abteilungen im Haus dafür vorbereiten, die es dann umsetzen müssen.
Schon erste Rückzugsgefechte laufen im Hintergrund, ja, die aber natürlich nicht ruchbar werden sollen, um die eigene.
Nein, um Gottes Willen, das wird ja das Lobbying-Argument schwächen.
Was gab es zu Vero? Gab es mal ein paar frische Zahlen, die auch vielleicht unter der Hand gehandelt worden sind, was tatsächliche Transaktionen angeht?
Nein. Also es gab neue Kundenzahlen. Ich habe sie ehrlich gesagt vergessen. Ich weiß nur, dass Martina Weibert sagte, sie haben jetzt 1 Million mehr. Und sie sagte, jede Million ist wichtig. Das ist schon richtig. Angesichts von irgendwie 40 oder 50 Millionen ist vielleicht nicht mehr ganz so relevant. Aber nein, Transaktionszahlen gab es weiterhin nicht.
Ja, egal, ob es um Apple Pay oder um Vero geht oder auch um andere technologische Lösungen, haben wir uns ja journalistisch komplett hinter die Fichte führen lassen, weil wir komplett auf das Aktivierungsthema anspringen. Also selbst PayPal hat das ja letztens auch schon wieder gebracht. Also ich gebe einfach mal einen Umlauf, wie viele Aktivierungen bestimmter Lösungen sind und völlig in den Hintergrund dringt, ja, wie oft wird es denn tatsächlich eingesetzt? Man gibt sich mit dieser Aktivierungszahl zufrieden und da baut jetzt auch meine Frage an dich auf. Es gab ja bei der BVR, also den Genossenschaftlichen Spitzenverband Jahres-PK, die Zahl, dass es schon 500.000 Aktivierungen der Girocard-Lösung fürs iPhone, fürs Bezahlen gegeben hat. Die setzen ja im Genossenschaftssektor bekanntlich darauf, dass man über die eigene App bezahlt in Apple und nicht über Apple Pay. Wie ordnest du das ein, 500.000 Aktivierungen?
Ja, also erstmal, ich hatte das ja, glaube ich, auch in einem früheren Podcast mal so informell schon mal zugerufen und da kam auch ein uns zuhörender Vorstand bei LinkedIn, der das auch nochmal bestätigt hat, dass die Transaktionen als auch die Aktivierungen sehr, sehr erfolgreich sind und viel mehr als die ganzen Jahre auf der Android-Seite zusammen. Insofern halte ich die 500.000 eine sehr beeindruckende Zahl, auch jetzt im Kontext mit Vero. Wie lange haben die Genossen gebraucht, 500.000 Vero-Kunden zu aktivieren versus hier 500.000 Girocards? Das ging deutlich schneller. Die Girocards gingen deutlich schneller. Von daher, ich halte das für ein gutes Zwischenergebnis. Ich kann mir da vorstellen, da ist auch die Transaktionszahl deutlich besser als bei Vero, weil ich natürlich viel größere Akzeptanzinfrastruktur habe und das ja auf eine bestehenden eingefahrenes Zahlverhalten trifft vom Kunden, nur halt ein anderer Formfaktor. Und von daher, also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass es so schnell so viel wurde. Und offensichtlich heißt das auch, dass die Überdominanz von Apple Pay zumindest auf der Debitkartenseite vielleicht doch nicht so groß ist.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob sich tatsächlich die Abläufe auch ändern von Menschen, ob sie wirklich bereit sind, so die Banking-App zu öffnen. Also Karte zücken sieht man relativ häufig. Man sieht ja auch viele Wallet-Zahlungen, aber die Leute, die halt schon Apple Pay nutzen, haben es natürlich die letzten Jahre schon habitualisiert. Das heißt, ich bin persönlich sehr unsicher, wie groß eigentlich die Zielgruppe noch ist, die ich für so eine Lösung im Jahr 2026 gewinnen kann. Lass mich aber gerne überraschen, wie es dann tatsächlich läuft.
Ja. Ja, wobei ich sehe das gar nicht so kritisch, weil erstmal die Kundengruppe von den Volksbanken, die kannten ja Apple Pay nur für Kreditkarte und nicht für Debitkarte. Also von daher ist das ja nicht so, dass es irgendwie auf ein bestehendes Verhalten kannibalisiert und der Kunde jetzt dann sein Verhalten ändern muss, sondern der hat halt nur mit Kreditkarte bislang bezahlen können mit Apple Pay. Und wenn wir uns natürlich die Statistiken anschauen, nicht nur bei den Genossen, sondern im Grunde bei allen Banken, wie stark die Banking-Apps pro Tag geöffnet werden, um einfach mal schnell den Kontostand anzuschauen, dann ist das natürlich auch schon eine sehr starke Nutzungsrate bei den Apps. Und von daher ist das jetzt nicht so, dass ich da irgendwie eine App habe, die ich dann irgendwie mal dran denken muss, dass ich sie mal aufmache, um irgendwie zu bezahlen, sondern ich habe ja ohnehin ein sehr starkes Engagement mit dieser App täglich fast. Und dann ist halt dann diese App, hat ein Feature mehr. Und dann kann ich, dann ist, glaube ich, die Brücke zum Bezahlen oder die Schwelle zum Bezahlen viel, viel geringer, als wenn es eine separate App wäre, wo ich dann in direkter Konkurrenz mit Apple Pay laufe. Sondern dadurch, dass es mit der Banking-App verbunden ist, hat der Kunde natürlich etliche Vorteile, weil es mehr oder weniger in dem Ding ist, wo er sowieso ständig nutzt.
Ja, ich bin ja immer genauer Beobachter von Bezahlvorgängen in der Supermarktkasse. Das ist eine Berufskrankheit, wenn ich da in der Schlange stehe, Rewe, Edeka, DM oder sonst irgendwo und ich bin da die Nummer 6 oder die Nummer 7, dann linse ich immer von hinten, was da vorne vor mir passiert und wie die Leute, wie so ein Psychopath, wie die Leute bezahlen. Interessiert mich einfach. Darf ich dir an der Stelle mal eine kleine Theorie von mir präsentieren, warum meiner Meinung nach der Bargeldbezug im Einzelhandel nicht richtig abhebt? Die gibt's ja schon seit Jahren. Geldautomaten werden weniger. Es gibt ja ein latentes Bargeldversorgungsproblem für einzelne Bereiche. Insbesondere bei den Großbanken wird ja laut der Bundesbank gemoppert. Weißt du, was meine Theorie dazu ist? Eigentlich ist es doch überhaupt kein Problem. Du bist doch sowieso ständig im Einzelhandel und du kannst doch da Geld abheben. Da kannst du dann einfach sagen, 50 Euro, 100 Euro sollte ja eigentlich kein Problem sein. Und das in den Alltag einzubinden, anstatt auch noch ein paar hundert Meter zum Geldautomaten zu rennen. Ja. Meine Theorie ist, der gute Deutsche, der ist so konditioniert, an der Kasse Vollgas zu geben, nicht irgendwie die Schlange aufzuhalten und seine Sachen zusammenzuräumen und ganz schnell zu zahlen und keine Verzögerung reinzubringen, dass der sich nicht traut zu sagen, ach, ich würde gern noch Geld abheben und dann mal die Banking-App aufzumachen und den Code zu generieren, weil es ist, glaube ich, sozial unerwünscht, an dieser Kasse zu lang rumzumachen. Das mag in anderen europäischen Ländern völlig anders sein, also in Frankreich stehst du ja da gerne mal 2 Minuten, wird erst alles verpackt sozusagen und dann in Ruhe bezahlt. In Deutschland ist das ja ganz anders. Also bei Aldi gibt's ja da nicht mal eine Ablage hinten, so nach dem Motto, gib Gas, schleich dich mit deinem Zeug, mach sonst was. Und ich glaube, in diese Situation am Point of Sale, es ist ja nicht so, dass es wächst, ja. Ich glaube mittlerweile 9% laut Bundesbankdaten, die da drüber laufen, aber so richtig, es hebt meiner Meinung nach nicht richtig ab und ich behaupte, es wird's auch nicht, außer es verschwinden noch sehr, sehr viel mehr Geldautomaten, weil einfach, weil die Leute das so antrainiert bekommen haben, einfach Vollgas zu geben an der Gasse. Siehst du es anders?
Das stimmt. Und also meine Erfahrung ist, es ist ganz selten, dass Leute da auch Geld abheben. Aber wenn, dann geht's ja relativ einfach, weil ich muss ja nur sagen, ich hätte nochmal 50 Euro oder 100 Euro. Ja. Und das läuft ja über die normale Karte. Ich muss ja nichts sonst machen, sondern einfach nur, es erhöht einfach den Zahlbetrag. Und das ist eigentlich relativ trivial. Aber du hast recht, man ist so in so einer Hektik, insbesondere bei den Discountern, wo das ja noch von der Geschwindigkeit höher ist im Vergleich zum normalen Edeka und Rewe, wo es auch schon hoch ist, aber beim Discounter geht es ja noch mal schneller. Ja,
also man strafe mich Lügen, wenn das die nächsten Jahre noch deutlich wächst. Aber gut, sei es drum, ist so eine persönliche Theorie, die nicht auf empirischen Fakten fußt, ja.
Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der Trend zu Self-Checkout-Kassen, weil da kann ich ja nichts abheben, da
gibt es gar kein Geld. Wohl wahr. Ja, aber bevor wir jetzt hier weiter anfangen, unsere persönlichen Theorien und das Volk zu bringen, insbesondere ich, lass uns doch mal über ein paar Zahlen und Nachrichten reden, über die wir diese Woche auch geschrieben haben. Uns ist aufgefallen, dass das Neugeschäft im Konsumentenkreditgeschäft deutlich eingebrochen ist. Wir hatten das bei der Santander gesehen, da waren es fast 30%, die ja sowieso ein relativ übles Jahr mit sehr hoher Risikovorsorge hinter sich hatten. Aber ganz interessant fanden wir dezidiert das Thema Konsumentenkredite. Da ging es knapp 30% im Neugeschäft runter. Und dann hatten wir gesehen, das ist auch in Bundesbankdaten gedeckt, dass das Neugeschäft auch da deutlich zurückgegangen ist. Frage an dich, Jochen, weil das ja auch ein bisschen in deine Expertise reinragt. Glaubst du, das hat schon technologische Gründe, dass da die Klarnas, Auxmoneys und sonstigen Akteure dieser Welt reingrätschen in dieses Geschäft oder glaubst du da an andere Gründe?
Ja, erstmal ist die große Frage, ob die Klarnas, PayPals, Auxmoneys und wie sie alle heißen, RatePays und Co. An die gleichen Zahlen auch ans Bundesbank-Reporting schicken. Weil wo ich da eine Kannibalisierung schon sehe, ist von den klassischen POS-Absatzfinanzierern. Also ich finanziere meinen Computer oder die Waschmaschine im Mediamarkt. was ja ganz klassisch über eine Bank war, jetzt dann über Klarna und PayPal und Co. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da eine sehr starke Kannibalisierung stattgefunden hat, weil es halt viel einfacher ist. Ich muss kein KYC machen. Es ist mehr oder weniger in der Transaktion ein Klick und ich habe eine Ratenfinanzierung gemacht, teilweise sogar ja auch subventioniert. Bei den normalen Barkrediten zur Konsumentenfinanzierung, also ich finanziere meinen Urlaub oder mein Auto oder einen hohen Preis, Computer und dann nehme ich noch 1.000 Euro mehr für nächsten Urlaub. Da bin ich skeptisch, dass da wir eine starke Kannibalisierung von PayPal und Klarna sehen, sondern da ist vielleicht das eher mit einer normalen Kaufzurückhaltung, Konjunktur, Zyklus und mehr Sparsamkeit zu erklären.
Ja, sehe ich ähnlich. Meine Vermutung wäre auch, die Themen Zinsen, Konjunktur und auch die Risikofreudigkeit der Banken bei der Kreditvergabe, das sind die viel wichtigeren Faktoren, die aufs Neugeschäft einwirken. Und natürlich gerade die Regulierung beim Thema Restschuldversicherung. Die hat ja die Kreditvergabe auch sehr wirtschaftlich attraktiv gemacht, möglicherweise auch ein Stückchen quersubventioniert, was den Ertragspool angeht für denjenigen, der den Konsumentenkredit rausreicht, dass er von der Versicherung einen fetten Kickback bekommt. Da greift ja seit Anfang letzten Jahres die verpflichtende Cooling-Off-Periode. Und da würde ich auch vermuten, auch was die Struktur des Konsumentenkreditmarkts angeht. Das ist ja, glaube ich, 60% Cash-Kredite, 30% Fahrzeuge und der Rest sind dann so diese kleineren Geschichten oder das Klassische, was man so am Point of Sale kennt. Da glaube ich auch, dass es eher eine konjunkturelle Funktion ist.
Wir haben gerade über die Genossenschaftsbanken und die Girocard-Zahlen gesprochen. Lass uns vielleicht nochmal zurückgehen zu den Genossenschaftsbanken. Ihr habt da neue Zahlen rausgefunden hinsichtlich Zinsüberschuss und Ertragspotenzial.
Na, rausgefunden haben wir nichts. Der BVR hat die Zahlen vorgestellt. Aber du hast natürlich recht, statt über das Klein-Klein-Klein, wie viel Aktivierung gibt es da im Bereich iPhone-Bezahlmöglichkeiten, sollen wir das große Bild nicht aus den Augen verlieren. Und da ist es den Genossenschaftsbanken tatsächlich gelungen, den ohnehin schon sehr hohen Gewinn, gemessen an den letzten Jahren, nochmal zu steigern um eine knappe Milliarde. Also wenn wir jetzt einfach mal sagen, Betriebsergebnis vor Bewertung ist der entscheidende Maßstab, waren 11 Milliarden im vorletzten Jahr, im letzten Jahr dann gut 11,7 Milliarden Euro und auch unterm Strich der Überschuss. Je nachdem, wie man den definiert, machen wir den Fonds für allgemeine Bankrisiken danach. Da ging es auch nochmal kräftig nach oben. Und diese knappe Milliarde, die man draufgelegt hat, die kam eigentlich aus dem Zinsüberschuss. Also da ging es nochmal nach oben um eine gute Milliarde, 20,4 auf 21,5 Milliarden Euro. Und das ist ja eigentlich auch schon wieder erstaunlich, weil die Zinsen ja gesunken sind und man sich fragt, wie kann das sein? Und es gibt da zwei, wie ich finde, recht interessante Erklärungsmuster. Der eine ist relativ banal. Kreditvolumen wurde mal wieder um knapp 4% ausgeweitet. Und da vergibt man natürlich zu deutlich höheren Zinsen als das, was ausgelaufen ist, klassischerweise vor ein paar Jahren. Was allerdings auch super interessant ist, auf der Passivseite sind die Aufwendungen relativ überschaubar geblieben oder müssen überschaubar geblieben sein. Man erkennt es daran, dass es so gut wie gar keinen Druck mehr gibt, in Termineinlagen rüber zu shiften. Also Termineinlagen sind ja klassischerweise so ein Jahr Festgeld, zwei Jahr Festgeld deutlich höher verzinst als die Sichteinlagen. Und wenn man sich das mal anschaut, die Termineinlagen sind all die Jahre der Zinswende 22, 23, 24 kräftig gewachsen bei den Genossenschaftsbanken, aber auch bundesweit. Und letztes Jahr gab es da nur noch eine Milliarde mehr, 183 auf 184. Die Sichteinlagen sind aber um klar über 30 Milliarden gewachsen. Und ja, Sichteinlagen wissen wir alle, die sind so gut wie unverzinst. Und selbst wenn es Tagesgeldeinlagen sind, die da theoretisch auch drunter fallen, solche Angebote gibt es im Genosektor eher selten und wenn, sind sie nicht üppig bepreist. Ja, und so konnten die Genobanken ihr Zinsergebnis steigern. Und dazu trägt einfach fundamental bei, muss man so nennen, die Trägheit der Kunden, ihre Einlagen zu optimieren. Die sind stark liquiditätsgetrieben, das wurde auch auf der PK wieder mal gesagt. Man hält 589 Milliarden Sichteinlagen im Genosektor, bei den Sparkassen sind es noch mehr. diese Tendenz der deutschen Bankkunden, ganz viel in Sichteinlagen zu halten, ist für sie zinstechnisch, ist bekannt, aber bleibt offenbar auch so, ist für sie selbst nicht gut und für die Banken natürlich ganz fantastisch für die Gewinne und die Gewinndynamik. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich dachte, jetzt mit dieser Zinswende vor 3-4 Jahren ändert sich das mal wieder fundamental. Es hat sich eine Zeit lang geändert, 22, 23, 24 wurde da mehr optimiert, aber jetzt scheint das schon wieder rum zu sein. Erstaunlich, oder? Ja,
also ich habe da eine These, aber generell erstmal vielleicht zu den Zahlen. Die sind ja insofern auch nicht großartig anders im Vergleich zu den Privatbankzahlen, die ja auch sehr gute Zahlen reportet haben. Insofern ist das ja, matcht ja mit den anderen Banken, was die Genossenschaftsbanken da präsentiert haben. Aber bei den beim Zinsergebnis speziell ist meine These, je niedriger der Zins ist, desto weniger habe ich überhaupt die Notwendigkeit als Endkunde, den zu optimieren, weil wir müssen schauen, das sind zwar große Zahlen, die du da genannt hast, über alle Kunden hinweg, aber wenn man jetzt den einzelnen Kunden anschaut, dann macht es vermutlich nicht mehr so viel Sinn, das zu optimieren von dem bisschen Geld, was dann da liegt auf dem Bankkonto und dem bisschen Zins, wo wir runtergekommen sind von, weiß ich, waren wir bei 3 oder 4 jetzt auf 2. Als Referenzzins, natürlich ist der Zins bei den einzelnen Tagesgeldern den Primärbanken deutlich geringer, aber die Differenz ist dann eigentlich nicht mehr so, dass ich dann sage, ich optimiere es für den allgemeinen Kunden. Diejenigen, die natürlich sehr große Volumen haben, die werden es vermutlich trotzdem noch optimieren, aber der allgemeine Kunde vermutlich dann nicht mehr. Und das kommt erst wieder zurück, oder das Interesse kommt erst wieder zurück, wenn der Marktzins auf einem deutlich höheren Niveau ist und man dann sagt, naja, also ich verschenke dann doch hier sehr viel zwischen 0,x% und 4% Marktzins, da sollte ich mich mal drum kümmern. Insofern, je niedriger der Zins wird, desto, glaube ich, eher je größer die Faulheit der Kunden. Und am Ende des Tages, wenn es nicht viel Großvolumen auf dem Konto liegt, ist das ja auch für den normalen Kunden runtergebrochen gar nicht so viel Zinsverlust, den man optimieren könnte. In der Masse für die Bank natürlich sehr attraktiv.
Ja, was ich ganz interessant finde und gelernt habe aus dem Jahresbericht der UniCredit, wie diese wahnsinnig starke, niedrig verzinste Einlagenbasis bilanziell auch auf eine Bank wirkt, die von außen in eine deutsche Bankbilanz reinschaut, in dem Fall der UniCredit auf die Commerzbank. Da wurden nämlich bei der Bewertung der Commerzbank, hatte ich gelernt, sowohl die Kundenbeziehung als auch die Einlagenbasis mit insgesamt 4 Milliarden Euro bewertet, die man der internen Fair-Value-Berechnung zugeschlagen hat. Und das habe ich mir auch mal erklären lassen, finde die super interessant. Also die deutsche Einlagenbasis, die darf die Commerzbank nicht aktivieren, nutzen bilanziell, aber die ist ja nun mal da. Und wenn ich so ganz viel unverzinstes Geld herumliegen habe von den Kunden, das hat einen gewissen Wert. Und diese Core Deposits Intangible, die haben auch für die UniCredit einen Wert, wenn sie von außen drauf schauen. Wusste ich offen gestanden nicht. Und an meiner eigenen Lernkurve, dass die von draußen drauf geblickt einen gewissen Wert haben, der aktiviert werden kann, dieses Wissen wollte ich mal mit den Hörerinnen und Hörern teilen.
Sehr spannend, sehr spannend.
Ja, ansonsten muss ich sagen, was ich dann auch erstaunlich fand und ein bisschen in der BVR-Pressekonferenz untergegangen ist, die Genossenschaftsbanken haben ja, und das ist ja eins unserer ganz großen Motive, was setzt man Neobanken, Neobrokern entgegen, seit ungefähr 2019 ein Problem mit einem kolossalen Mitgliederschwund. Das war 250.000 mal eine Weile pro Jahr. Auch demografische Gründe, ganz banal, die Kunden sterben und es kommt weniger neu nach. Und dieser Mitgliederschwund, der geht weiter, der ist nur gebremst. Also 2023 waren es 160.000, 2024 140.000 und im letzten Jahr sind auch wieder 101.000 Mitglieder netto verloren gegangen. Das waren ganz viel bei den Sparda-Banken in den vergangenen Jahren. Aber dafür, dass man vor 2-3 Jahren eine Riesenoffensive ausgerufen hat und gesagt hat, das ist eins unserer Kernthemen, dass wir unsere Basis nicht verlieren, sondern verbreitern müssen, muss ich zugeben, einigermaßen besorgniserregend, dass der Rückgang eigentlich nur gebremst werden konnte.
Ja, ist das ein Indikator hinsichtlich der generellen Entwicklung der Kunden bei den Genossenschaftsbanken? Zu sagen, man hat natürlich das Überalterungsproblem, dass natürlich diejenigen, die seit Jahren oder Jahrzehnten Kunden sind und dann versterben, dass die ausscheiden und hinten bei den Neukunden nicht so viel nachkommt?
Das ist eine fantastische Frage und ehrlich gesagt habe ich darauf keine Antwort, weil mal zu wissen, wie eigentlich die Kundenstruktur genau ist und wie alt die sind, das ist natürlich ein super gut gehütetes Geheimnis von jeder Bank und von jeder Bankengruppe letztendlich. Ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, die bei den Genossenschaftsbanken, ähnlich wie bei den Sparkassen, die haben ein ziemliches Altersthema. Die haben auch einen gewissen Badewanneneffekt, wie man das so schön heißt. Man hat viele junge Kunden, viele alte Kunden, aber so in dieser Superkohorte 30, 40, 50, da wird es relativ schwierig, Geschäfte zu machen mit den Kunden. Aber ganz ehrlich, wenn wir da mal detaillierte Zahlen so hätten und nicht nur diese Aggregate, wir haben so und so viel Kunden, wir haben so und so viel Konten, wir haben so und so viel Depots, wäre schön, aber belastbare Zahlen gibt's dazu leider nicht. Also da kannst du höchstens mit Annahmen arbeiten.
Ja, oder mit Indikationen, aufgrund der Tatsache, dass natürlich, wir haben ja über die Neo-Broker-Initiativen der großen Sparkassen und genossenschaftlichen Bereiche gesprochen. Mhm. Das passiert ja nicht, wenn sie keine Kunden verlieren würden. Von daher kann das natürlich auch eine Indikation sein für ein generelles Problem, auch nicht nur im Trading, sondern auch bei den Girokonten.
Aber das ist exakt das Spannungsfeld, in dem sich dieser Verbund und mutmaßlich auch die Sparkassen befinden. Man kann sagen, hallo, wir machen mit dem, was wir im Moment machen, ein Betriebsergebnis nach Bewertung von den Primärbanken von 9,5 Milliarden Euro. Das ist ein richtiger dicker Batzen Geld, da geht es uns allen gut von. Da geht es uns allen gut mit. Die Frage ist, wenn wir jetzt mit irgendwelchen neuen Geschichten um die Ecke kommen, kannibalisieren wir uns das eigene Geschäft oder locken wir die Kunden aus profitablen Bereichen weg? Und darauf haben die, glaube ich, noch keine zentrale Antwort gehabt. Wir wissen, diese Bedenkenträgerei gibt es. Wenn du jetzt einfach sagst, hey, wir führen jetzt hier einen schnieken Broker ein, kannibalisiert uns das Geschäft, was wir mit der Union Investment extrem geil betreiben oder kommt das sozusagen dazu, öffnen wir uns für eine neue Kundenschicht? Da kann man ja auch drüber diskutieren, welcher Effekt überwiegt da letztendlich? Und ja, interessante Debatte auf jeden Fall.
Ja, und vor allem ist das Wachstum der Trade Republics dieser Welt, ist das wegen Trading oder ist das ausschließlich mit ETF-Sparen? Weil ich kann ja einfach sagen, ich lasse meine Trading-Gebühren sehr hoch, aber geh aggressiv in die ETF-Sparpläne rein und mach die kostenlos oder für 1 Euro und halte somit die Kunden auch im Kontext Altersvorsorge mit sehr attraktiven, kompetitiven Produkten. Mhm. Und wenn man dann doch mal irgendwann mal ein, zwei normale Trades macht, deswegen dann zu einem 1-Euro-Trader zu wechseln, das macht keinen Sinn. Aber diese wiederkehrenden, dauerhaften Themen, da kann ich das dem Kunden auch vor Ort anbieten.
Nächste Woche berichten ja die Sparkassen über ihr Geschäft. Das schauen wir uns auch an, das analysieren wir auch. Ich muss schon sagen, es hat sich einmal mehr manifestiert, auch wenn es um Updates ging zu bestehenden Projekten. Man muss ja sagen, man ist ja da immer noch in der Prüfphase bei den Genossen, was ein neues Broker-Angebot angeht. Also der Eindruck, dass die da doch deutlich hinterher sind letztendlich mit ihrem Angeboten am Frontend verglichen mit den Sparkassen, hat sich da nochmal manifestiert bei mir. Und man hat das Gefühl, das Innovationstempo bei den Sparkassen und der Mut ist etwas größer. Ich kann dir das gar nicht so in allen Einzelheiten erläutern, aber manchmal nimmt man ja auch so einen gewissen Vibe mit aus solchen Veranstaltungen. Weißt du, was ich meine? Und wo man sagt, hier ist dann der Slide mit unseren ganzen Aktivitäten, die wir in dem Bereich haben. Also es geht sehr viel um Dinge, die es eigentlich seit 10, 15 Jahren schon gibt und die nicht relativ neu sind, die auch hier für Gewinnbeiträge sorgen.
Ja. Ja, man kann es so sehen, man kann es aber auch anders sehen und sagen, der Druck ist vielleicht höher im einen Verbund versus dem anderen Verbund.
Ja, wir haben ja auch spitz bekommen, dass mit einem neuen Jugendkonto die Akquise junger Kunden forciert werden soll. Eine Geschichte, die der Kollege Neubacher ausgegraben hatte. Funktionsbreite sei ein bisschen angestaubt, heißt es. Und jetzt ist noch unklar, wie es genau gepimpt werden soll. Aber zumindest hat man da auch einen gewissen Bedarf offenbar erkannt, ja.
Macht total Sinn, jetzt auch im Kontext der Altersvorsorge, dass man da eine Initiative treibt, die jungen Kunden möglichst breit zu bedienen mit den Apps und den Dingen, die natürlich erwarten. Also bei mir sehe ich das genau das Gleiche. Die Kinder sind jetzt auch zu Neobanken gewechselt als Teenager, weil sie sagten, da habe ich meine App, da sehe ich meinen Kontostand und kann einkaufen versus ich muss zum Geldautomat gehen und mir den Kontostand vom Geldautomat sagen lassen. Das ist für die natürlich eine ganz andere Welt. Und insofern macht das durchaus Sinn, da die Kunden auch früh abzufangen. Und man muss natürlich auch sagen, dass also insbesondere N26 natürlich jetzt sehr spät mit dem Jugendkonto und der Jugendkarte gestartet ist und da noch nicht so sehr viele Kunden abgewandert sind. Also insofern kann ich jetzt noch da ein alternatives Angebot machen. Wenn sie 18 sind, ist natürlich eine andere Geschichte, aber solange sie unter 18 sind, habe ich da vielleicht jetzt noch eine Möglichkeit, die Kunden zu halten.
Ja, sehr schön. Ist aber doch erstaunlich, in welchem Tempo jetzt auch der Nachwuchs als Zielgruppe wieder entdeckt wird. Man hatte das Gefühl, jahrelang tut sich nichts in dem Zusammenhang und überlässt man auch das Feld ein Stück weit den Neobanken. Und jetzt plötzlich muss man sich ja schon fragen, welche Bank hat eigentlich gerade keine Initiative, ein Junior-Depot anzubieten oder das Konto aufzufrischen und Angebote zu unterbreiten. Also ist ja nicht nur ein subjektiver Eindruck, sondern wir haben ja da wirklich die letzten 2-3 Monate poppen ja wirklich in einer Tour die Angebote hoch, sowohl von Neobrokern als auch von klassischen Banken und insbesondere Direktbanken.
Ja. Weiterhin sehr gut für den Markt. Mehr Angebot ist gut. Ich liebe den Wettbewerb.
Ich hoffe, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer nicht mit zu viel persönlichen Eindrücken genervt in diesem Mal. Man kann halt nicht aus seiner Haut mit seinen Alltagsbeobachtungen.
Ja, aber ich glaube, das macht dann am Ende des Tages auch den Unterschied. Ich kann ja irgendwie ein Produkt bauen. Es muss aber genutzt werden und muss im Alltag genutzt werden. Und die Nutzererfahrung, die macht dann den Unterschied, ob ein Produkt erfolgreich ist oder eben nicht. Also von daher, glaube ich, hilft das immer, diese Spiegel auch zurück, was funktionieren kann, was nicht funktionieren kann.
Schönes Schlusswort. Jochen, ich danke dir für diese Woche.
Tschüss.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.